Impuls, der Wissenschaftspodcast von Herz 87.9.
Herzlich willkommen bei Impuls, unserem Wissenschaftspodcast mit mir, Katharina Horreschuhn. Ja, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok, die sozialen Medien haben unser Leben so richtig eingenommen. Unser Smartphone haben wir eigentlich immer dabei und das erlaubt uns auch, rund um die Uhr Informationen abzurufen und zu teilen, was uns gerade bewegt. Heute schauen wir uns einmal ganz genau an, welche Auswirkungen das eigentlich auf unser Leben hat und das natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive. Dr. Ayaz klärt uns darüber auf, wie sich eigentlich unsere alltägliche Kommunikation geändert hat und wir erfahren, wie Politik mit Instagram zusammenhängt. Zum Abschluss sprechen wir noch einmal mit dem Soziologen, Journalisten, Buchautoren und Podcaster Stefan Schulz über die Zukunft unserer Medienlandschaft und über Wissenschaft und Journalismus. Medien sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Kommunikation aus. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen der Kommunikation im Alltag und in den sozialen Medien? Kann das überhaupt noch voneinander getrennt werden? Und wie hat sich das eigentlich auf unsere Sprache ausgewirkt? All das habe ich vor der Sendung mit Dr. Ruth Ayaz besprochen. Sie ist Professorin an der Fakultät für Soziologie an unserer Uni und beschäftigt sich hauptsächlich mit sozialer Interaktion. Als erstes habe ich sie gefragt, welche Auswirkungen die Medien auf unsere alltägliche Kommunikation haben.
Unsere alltägliche Kommunikation hat sich dahingehend verändert, als viele Elemente der Sprache aus neuen Medien in alltägliche Sprache eingeflossen sind. Also viele Arten und Weisen auf Twitter oder auf Instagram zu kommunizieren, finden sich auch in alltäglicher Kommunikation wieder. Also insofern haben wir hier einen Übergang zwischen Alltagskommunikation auf der einen Seite und Medienkommunikation auf Twitter oder Instagram auf der anderen Seite, die beide sich gegenseitig beeinflussen. Also gerade wenn Sie sich Nachrichten auf Twitter oder Instagram anschauen oder vergleichbare Kommunikationsformen wie im Chat oder so, finden Sie sehr viele umgangssprachliche Formulierungen, Szene-Sprache, Abkürzungen und so weiter, also die nicht dem formellen Sprachstil des Deutschen entsprechen. Also hier befördern sich Alltagskommunikation und Kommunikation auf sozialen Medien gegenseitig.
Gibt es denn konkrete Aspekte, wie man zum Beispiel Kommunikation einmal auf persönlicher Ebene mit der Kommunikation in den Medien oder mit sozialen Medien vergleicht? Also Sie haben einmal das Beispiel Sprache, Sprachgebrauch genannt. Gibt es da noch andere Sachen, womit man differenzieren kann?
Ich würde eher sagen oder fragen, womit man entdifferenzieren kann in diesem Zusammenhang. Man könnte ja sagen, dass man früher Medien hatte, die klassischen Verbreitungsmedien wie Hörfunk, Fernsehen, Buchdruck und so weiter, in denen eine relativ formelle Sprache auch herrschte, die auch für die Erzeugung in den Händen weniger lagen. Und bei den heutigen sozialen Medien ist es ja im Gegenteil so, dass sie in den Händen vieler liegen. Auch wenn einzelne Accounts vielleicht gar nicht viele Follower haben werden, aber diese Personen können eben Nachrichten produzieren auf Facebook oder Videos auf YouTube und so weiter. Und insofern hat sich die Frage, in wessen Händen die Medien liegen, die hat sich natürlich sehr, sehr stark verändert. Und insofern ist eigentlich die Sprache in den Medien sehr häufig informeller und alltäglicher geworden. Und sie gehen natürlich auch stärker ineinander über. Deswegen würde ich ja eher sagen, dass es nicht die Medien auf der einen Seite ist und der Alltag auf der anderen Seite, sondern sie gehen sehr viel stärker ineinander über. Die Grenzen zwischen alltäglicher Kommunikation und Medienkommunikation sind fließender geworden. Das ist jetzt nicht nur ein Merkmal von den ganz neuen Medien. Das hat schon beim Hörfunk angefangen, als es dann möglich wurde, dass Hörer anriefen. Also diese, was wir dann mit dem englischen Ausdruck als Phone-ins bezeichnen, dass Hörer und Hörerinnen anrufen und ihre Fragen stellen oder ihre Kommentare zu etwas abgeben.
Sie beschreiben die sozialen Medien als einen Bestandteil unserer Kommunikation. Sehen Sie denn auch eine Entwicklung, die in die Richtung geht, dass durch die sozialen Medien unsere Kommunikation im Alltag auch ersetzt wird?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also soziale Medien ersetzen die alltägliche Kommunikation überhaupt nicht. Wir machen sehr viel Alltagskommunikation durch diese sozialen Medien. Es sind ja nicht nur die Medienkanäle Twitter oder Instagram, es sind ja auch die ganzen Textnachrichtenkanäle, mit denen wir über andere kommunizieren, die ja durchaus äußerlich ähnliche Formate haben, die wir auf dem gleichen Gerät eingeben, auf unserem Smartphone, auf der gleichen Tastatur und dort auch lesen. Das heißt, unsere Alltagskommunikation erfolgt sehr viel stärker durch diese neuen sozialen Medien. Also man könnte eher sagen, dass sich Alltagskommunikation sehr viel stärker mediatisiert hat, als das vorher der Fall war. Wir haben vorher auch schon Zettelchen geschrieben, Post-its an Kühlschränke geklebt und so weiter. Aber wir kommen ja eigentlich fast gar nicht mehr durch den Alltag ohne die Kommunikation mit anderen über unsere Smartphones. Das betrifft schon alleine Verabredungen zum Beispiel oder die Frage, wer heute Abend einkauft und was zum Essen mitbringt, erfolgt eben die Alltagskommunikation von alltäglichen Akteuren im Alltag auch durch soziale Medien.
Viel von unserer alltäglichen Kommunikation läuft also durch die sozialen Medien. Verändert das die Grundfunktion eines Gespräches oder den Sinn eines persönlichen Gesprächs?
Sie verändert sich, aber sie bleibt sich doch gleich. Also was wir ja heute beobachten können und was ja immer oft als ein ganz schlechtes Szenario oder als schlechtes Bild gezeichnet wird. Es sitzen 4, 5 Leute beieinander und jeder starrt in sein Smartphone und sie kommunizieren nicht miteinander. Das gibt es natürlich auch, aber es sind eher die Übergänge zwischen der Kommunikation durch das Medium und der Alltagskommunikation dahingehend fließend, als man mit Personen in medialen Kanälen kommuniziert und die dann face-to-face, also von Angesicht zu Angesicht sieht, um dann später wiederum mit ihnen zu schreiben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass sehr viele Gespräche über Medien und über Textnachrichten zum Beispiel in Medien, in Alltagskommunikation stattfinden. Man zeigt sich gegenseitig, was man für Nachrichten bekommen hat, redet drüber, lacht drüber oder ärgert sich drüber. Das heißt, die Medien sind in den letzten, man kann ja sagen, 500 Jahren oder noch einen längeren Zeitraum ins Auge fassen, immer stärker Bestandteil unserer alltäglichen Kommunikation geworden.
Die Grenzen zwischen alltäglicher Kommunikation und Medienkommunikation sind also fließend und beeinflussen sich gegenseitig. Das spiegelt auch die Sprache in den Medien wider, sie ist informeller und alltäglicher geworden. Die sozialen Medien sind also von unserer alltäglichen Kommunikation gar nicht mehr wegzudenken. All das hat uns Dr. Ruth Ayas erklärt, Soziologieprofessorin an der Uni Bielefeld. Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten. Den steinigen Weg dahin haben sicherlich die meisten von euch auch über Twitter oder Instagram mitbekommen. Donald Trump wollte nur ungern Platz machen und auch seine AnhängerInnen wollten nicht, dass er das Weiße Haus räumen muss. Deshalb haben sie vorher in den sozialen Medien ordentlich Wind gemacht, um ihren Kandidaten zu unterstützen. Aber auch die DemokratInnen wollten vorher noch ein paar Stimmen für Joe Biden gewinnen. Meine Kollegin Farina Grotzfeld und Peter Schildhauer, Anglizist an der Universität Bielefeld, wollten sich einmal genauer angucken, wie politische Meinungsbildung auf Social Media funktioniert und haben dafür ihren eigenen Safe Space verlassen. Am 6. Januar komme ich von der Arbeit nach Hause, lege mich aufs Sofa, mache Instagram auf und verschlucke mich fast an meinem Tee. Auf meinem Newsfeed sind lauter Bilder von Menschen, die das Kapitol stürmen, das Kongressgebäude der Vereinigten Staaten von Amerika. Manche sind verkleidet, einige tragen amerikanische Flaggen, dafür tragen kaum welche einen Mund-Nasen-Schutz. Diese Menschen sind, nach allem, was wir wissen, AnhängerInnen von Donald Trump, die nicht möchten, dass Joe Bidens Wahlsieg offiziell bestätigt wird. Mein Instagram ist an diesem Abend voll mit Posts von meinen schockierten, größtenteils linksgrünen Bekannten. Und dann frage ich mich, sieht das bei Leuten mit einer anderen politischen Orientierung eigentlich genauso aus? Das gucke ich doch mal nach.
Wir interessieren uns schon länger dafür, wie die Social Media Feeds von NutzerInnen mit einer bestimmten politischen Einstellung aussehen. Deshalb haben wir im letzten Oktober, also nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA, ein Experiment auf Instagram gestartet. da haben wir jetzt zwei Fake-Accounts. Einen für einen stereotypen, beinharten Republikaner, den anderen für das Gegenstück auf der Seite der Demokraten. Natürlich hat Instagram uns sofort angeboten, für diese Fake-Accounts unsere bereits existierenden privaten Konten anzuzapfen, damit wir nicht ganz ohne FreundInnen dastehen. Das haben wir aber ignoriert und haben Instagram stattdessen genau eine Information für unseren Start geliefert. Wir sind gezielt den Accounts der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten gefolgt. Joe Biden für den Demokraten-Account, Donald Trump für das Republikaner-Konto.
Follow.
Danach haben unsere Vorschläge deutlich anders ausgesehen als vorher. Da hatten wir dann unter anderem PolitikerInnen wie zum Beispiel den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence und den gesamten Trump-Clan auf der einen oder Kamala Harris und Ex-Präsidenten Barack Obama auf der anderen Seite. Unser Republikaner hat aber auch einige Empfehlungen aus dem Sport- oder Waffenbereich bekommen, während unserem Demokraten nahegelegt wurde, eher Personen und Institutionen aus dem Feld von Medien und Kultur zu folgen.
Follow.
Jetzt folgen wir also Menschen und Organisationen aus dem Umfeld der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Und das merkt man sofort. Die Meldungen auf dem Konto unseres Demokraten unterscheiden sich thematisch nicht besonders stark von unseren privaten Newsfeeds. Aber einige der Ansichten, die auf dem Republikaner-Account vertreten werden, lassen uns doch manchmal etwas sprachlos zurück. Doch warum werden wir dort so sehr mit konservativen Meinungen zugeschüttet, die auf unseren persönlichen Newsfeeds quasi nicht zu finden sind?
Politik auf Social Media ist ein zwiegespaltenes Thema. Das Gute, UserInnen können sich einfach, schnell und meist gratis informieren und sogar selber mitdiskutieren, um ihre eigene politische Meinung zu vertreten. Was will man mehr in einer Demokratie?
Most of the liberal protesters have free room and board in their parents' basements. They have welfare from the state and federal governments. They use and sell drugs. They never have a job. This is why the worthless slobs vote Democrat.
Why aren't these people shot with rubber bullets and being thrown in vans and hauled off to jail?
I won this election by a lot.
Das waren ein paar Beispiele, die ganz gut zeigen, was auf Social Media so schief gehen kann. In Diskussionen fehlen da oft sinnvolle Argumente, was ja aber gar nicht so schlimm ist, wenn man genug Beleidigungen parat hat. Die lassen sich ja auch bekanntlich viel besser verteilen, wenn man die andere Person nicht sehen muss. Ein weiteres Problem in den sozialen Medien ist übrigens die Verbreitung von alternativen Fakten. Da UserInnen im legalen Rahmen posten können, wonach ihnen der Sinn steht, sind auch oft mal falsche Infos dabei.
Aber kommen wir nochmal auf unseren Insta-Feed zurück. Warum sehen manche Leute auf Instagram bestimmte Posts, die anderen Leuten nicht angezeigt werden? Die Antwort dafür sind Algorithmen. Algorithmen werden von verschiedenen Apps und Websites dafür benutzt, Daten von UserInnen zu sammeln und auszuwerten. Nach dieser Auswertung kann der Algorithmus dann ungefähr vorhersagen, was NutzerInnen sich online gerne ansehen und dann entsprechend ähnliche Vorschläge machen.
Wir haben einmal mit der Social-Media-Beraterin Tessa Kölling gesprochen und sie gefragt, worauf ein Algorithmus eigentlich so achtet.
Als damals Instagram noch ganz frisch aus dem Ei geschlüpft war, bekam man die Beiträge ganz einfach in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt. Inzwischen sortiert uns der berühmt-berüchtigte Algorithmus, welche Beiträge wir zu sehen bekommen. Der Algorithmus bevorzugt Beiträge, die zum Verweilen einladen, die lange betrachtet werden, die viele Likes bekommen und kommentiert werden. Und das idealerweise innerhalb der ersten Stunde nach Erscheinen. Und wenn der Algorithmus dann Ähnlichkeiten zu Posts, mit denen wir interagieren, feststellt, voilà, noch mehr süße Katzenbabys.
Ein Algorithmus sorgt also dafür, dass wir Dinge, die wir uns gerne angucken, immer wieder sehen. Das gehört quasi zum Geschäftsmodell von Social-Media-Plattformen. Wir sollen uns dort möglichst zu Hause fühlen, möglichst lange bleiben und dabei auch möglichst oft Werbung sehen.
Instagram hat dafür zwei Angriffspunkte. Zuerst einmal gibt es die Funktion Entdecken. Die zeigt uns Posts, die den Beiträgen ähnlich sind, die uns gefallen. Zweitens schlägt uns Instagram gerne Accounts vor, die mit Konten verknüpft sind, denen wir schon folgen.
Das ist für unseren Newsfeed entscheidend. Da erscheint nämlich laut Instagram alles, was diese Accounts so posten, denen wir folgen. Wenn wir also den Algorithmus-Empfehlungen nachkommen, bauen wir unsere eigene Filterblase, quasi unsere Feel-Good-Zone. Und die entspricht eben oft unserer eigenen politischen Orientierung.
Tatsächlich sind Social-Media-Algorithmen ja auch eine wichtige Sache. Sie helfen uns nämlich, die Informationsflut im digitalen Zeitalter zu bewältigen. Nicht umsonst zählt der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder Algorithmen zu den Kernmerkmalen einer Kultur der Digitalität. Es ist also überhaupt nicht überraschend, dass die meisten Leute sich in ihren Filterblasen ziemlich wohlfühlen und eigentlich keinen Grund sehen, sie zu verlassen. Schließlich wartet draußen eine sehr unangenehme Welt, voll von Informationen, befremdlichen Meinungen und anderen Wahrheiten.
Manche Organisationen versuchen aber gezielt in andere Filterblasen einzudringen. So hat zum Beispiel unser Republikaner Nachrichten von unbekannten Personen bekommen, die uns einen Account namens The Doe ans Herz gelegt haben. Da erwartet man dann natürlich schön viele konservative Inhalte.
Follow.
Interessanterweise beschäftigen sich viele Posts von The Doe mit Meinungen und Ideen, die bei republikanischen WählerInnen eigentlich so gar nicht beliebt sind. Dazu gehören Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels oder betroffene Stimmen zur Black Lives Matter-Bewegung. Wir wollten gerne wissen, wie es sein kann, dass wir mit unserem offensichtlich republikanischen Instagram-Account angeschrieben worden sind.
Part of our mission is to break down echo chambers and reach audiences of all perspectives. Traditional marketing tools on Instagram limit our reach to potential followers. The DM campaign helps us get around that.
Es gibt also durchaus Möglichkeiten, Filterblasen zu durchbrechen. Letztendlich gestalten wir alle unsere eigene Blase selbst, also nicht der Algorithmus, der hilft nämlich nur dabei. Wer sich politisch informieren will und dafür die sozialen Medien nutzt, bekommt also auf jeden Fall eine Bandbreite an Informationen und Meinungen zu sehen, wenn er oder sie sich aktiv dafür entscheidet. Um diese Infos aber zu bekommen, muss man sich erst einmal darüber bewusst sein, dass wir alle in unseren selbst geschaffenen Filterblasen herumwabern. Was Algorithmen uns anbieten, kann also ganz entscheidend unser aller Weltsicht prägen. Sie beeinflussen also nicht nur die Weltsicht der Trump-UnterstützerInnen, die Anfang Januar das Kapitol gestürmt haben.
Hin und wieder ist es deshalb eine gute Sache, auch mal Accounts zu folgen, die man eigentlich nicht so richtig toll findet, einfach damit das Bild am Ende etwas weniger schief ist. Und keine Sorge, wer irgendwann zu viel von Beiträgen hat, die sich mit Covid-19 oder Politik beschäftigen, findet bestimmt noch irgendwo auf seinem Feed ein süßes Hunde- oder Katzenvideo.
Algorithmen helfen uns also, uns in unserem Newsfeed so richtig zu Hause zu fühlen. Damit unterstützen sie uns aber auch beim Basteln unserer eigenen Filterblase. So kann das dann auch unsere politische Wahrnehmung beeinflussen. Das ganze Experiment und noch mehr Literatur zum Thema gibt's auf unserer Website herz87.9.de. In dieser Folge von Impuls dreht sich alles um das Thema Medien. Und mein nächster Gast sagt, der aktuellen Medienlandschaft in Deutschland, der geht es leider überhaupt nicht gut. Stefan Schulz ist Soziologe, Journalist, Podcaster, Buchautor und ehemaliger Student der Uni Bielefeld. Er erklärt uns, wie sich der Journalismus durch die sozialen Medien verändert hat und wie Wissenschaft und Journalismus besser zusammenarbeiten können. Angefangen haben wir aber mit seinem Buch Redaktionsschluss. Das ist 2016 erschienen und darin hat Stefan Schulz den Untergang der Zeitung prophezeit. Zumindest die Zahlen geben ihm recht. Die Auflage deutscher Tageszeitungen ist seit 2016 nochmal um 20% eingebrochen. Schuld daran seien seiner Meinung nach Google und Facebook. Zuallererst habe ich ihm deshalb die Frage gestellt, wie er einer Person, die sich nicht jeden Tag mit der Medienlandschaft beschäftigt, erklärt, was Google und Facebook mit dem Niedergang der Zeitung zu tun haben.
Ja, da kann jeder bei sich selber einfach anfangen. Was macht man morgens als erstes? Wir stehen nicht auf, gehen ins Bad und setzen uns danach an den Frühstückstisch, um dann dort erst zur Zeitung zu greifen. Wir sind alle viel schneller. Damit entfällt, wie Hegel es nannte, da zitiere ich Dirk Becker, der mir dieses schöne Zitat brachte, das morgendliche Gebet, Zeitung lesen. Stattdessen werden wir wach und noch bevor wir ins Bad gehen und sonst irgendwas machen, greifen wir uns zum Smartphone. Und auf dem Smartphone, das sehr häufig von Google sogar hergestellt wird, zumindest was das Betriebssystem herstellt, laufen sehr viele Apps, die wir dann nutzen, um uns über Sachen zu informieren, die weit darüber hinausgehen, was uns die Zeitung bot. Deswegen ist es auch so interessant. Es ist nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Inhalte. Und für sehr viele ist Facebook der erste Anlaufpunkt. Man macht die Facebook-App auf, man macht Google News auf, man macht Twitter auf, man bedient sich bei den sozialen Netzen. Und das ist das Einfallstor in der Welt für heute. Und ersetzt damit 1:1 das, was damals die redaktionellen Medien waren.
Wenn wir uns mal die ganze Entwicklung anschauen, also du hast es ja 2016 prophezeit, würdest du da, wenn du an die Rolle der Politik denkst, auch der Politik, ja, die Frage stellen, ob das hätte verhindert werden können? Es gab ja sehr radikale Forderungen im Sinne von Facebook verstaatlichen oder ein europäisches Google einrichten. Hätte man dann was ändern können an dem Ende der Zeitung?
Also, dass Journalismus einen Wert für sich, für die Gesellschaft hat. Das wissen wir ja aus dem Dritten Reich im Grunde. Das sind alles Erfahrungen, die man gemacht hat. Damals natürlich der Volksempfänger und sein Missbrauch. Das ist ja eine, also das ist ja soweit aufgearbeitet, die Geschichte, wie die Erfindung der Massenmedien zum Holocaust mitgeführt haben. Danach kam natürlich eine sehr lange Zeit des Friedens und der auch der Zufriedenheit, der persönlichen Zufriedenheit, Wirtschaftswachstum und so weiter. In den 70er Jahren, 70er, 80er Jahre waren so die Hochzeit der journalistischen Medien. Nicht im Sinne von, also sie haben damit auch viel Geld verdient, aber sie waren absolut solitär. Es gab gar keine Alternative. Dann kam irgendwann das Privatfernsehen, dann das Internet und ich meine, wir haben jetzt Erfahrung seit 1994, da wurde, glaube ich, Spiegel Online gegründet, relativ früh, also jetzt auch schon über 25 Jahre alt, solche Medien. Und wir wissen im Grunde seit 15 bis 20 Jahren, wie der Mechanismus funktioniert. Redaktionen gehen ins Internet, verzichten darauf, direkt bezahlt zu werden vom Publikum. Das war bei einer Zeitung undenkbar. Klar, es gab kostenlos, aber da wusste man genau, wie sind die zu unterscheiden von der Süddeutschen, von der FAZ, von der Zeit. Ja, da wusste man genau, was man kauft für sein Geld. Im Internet war alles kostenlos. Und die Redaktionen sind halt die Wette eingegangen. Verdienen wir mehr Geld oder gleich viel Geld, wenn wir auf einfach 10- bis 100-fach so großes Publikum setzen? Und diese Wette ist nicht aufgegangen. Also die redaktionellen Medien haben heute im Internet ein 10-fach bis 100-fach größeres Publikum als damals, als die Zeitung 1:1 verkauft haben und verdienen damit nicht mehr Geld als früher. Und wenn man sich genau anschaut, wie sich die Werbepreise entwickeln, mit denen man diese Art des Journalismus oder des Journalismus, des journalistischen Vertriebs der eigenen Inhalte finanziert, sieht man, dass die Preise für Medien, für Werbung im Internet noch schneller sinken als die Druckauflagen heute. Also das ist beides im Sinkflug begriffen. Und klar, wir haben jetzt 2016, ist so das Schicksalsjahr. Mein Buch kam ja kurz vor Brexit und Donald Trump. Aber im Grunde zeige ich ja mein Buch so ein bisschen, dass man durchaus sehen konnte, wohin es führt, wenn man sich eben nur noch den emotionalen und den Aufregern widmet und nicht mehr den Aufmachern und nicht mehr dieser geruhsamen Zeit, mal wirklich einen Text zu studieren, sondern wenn alles schnell, schnell gehen muss. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ja, die Politik kam da viel zu spät, Stiftungsmodelle zu forcieren, Journalismus direkt zu finanzieren. Wir haben uns in Deutschland da sehr ausgeruht auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der halt nur Radio und Fernsehen macht. Der macht kein Textangebot, darf er jedenfalls nicht. Und wenn er es macht, gibt es einmal gleich von den Verlagen eins auf den Deckel. Also es sind auch so Streitereien, die hätten alle gar nicht sein müssen. Das Kartellrecht wurde niemals angepasst, sodass die Verlage mal gemeinsam im Internet tätig werden können, so wie YouTube ja eine gemeinsame Plattform für alle Videos des Internets, so fühlt sich's ja an, bildet. Und das ist eine ganz große Dramatik, dass die Politik auf dem Feld ganz viel übersehen hat.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also dein Buch kam ja 2016 und das ist ja in der Social-Media-Welt eine ganz schön lange Zeit. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Einschätzungen, würdest du da was aus heutiger Sicht revidieren oder bist du insgesamt optimistischer oder pessimistischer geworden?
Das Buch könnte man heute genauso gut machen und man hätte es auch 2009, glaube ich, schon so machen können. Man hätte dann die ein oder anderen Anekdoten und Inhalte austauschen müssen, um es plausibel in der Zeit zu verankern. Aber die grundsätzliche Aussage, da geht es ja um Entwicklungen, die über Jahrzehnte so anhalten. Dirk Becker hat ja mal, also auch bei mir dann im Buch so, die Elektrifizierung, die Verinternet, die Digitalisierung so gegriffen. Und im Grunde das, was wir heute sehen und wo wir sagen, da ist die Digitalisierung dran schuld, nee, das kann man auch der Elektrifizierung zuschreiben. Also da kann man noch einen viel größeren Bogen spannen. 2016 war aber dann doch ein Schicksalsjahr, weil die Brexit-Entscheidung und die Trump-Wahl doch einige aufgerüttelt haben. Und wir haben beispielsweise heute eine größere Kluft zwischen dem Internet als so Klowandmedium und redaktionellen Medien. Das fiel damals viel enger in sich zusammen. Heute wissen Leute, glaube ich, mehr zu unterscheiden, was sie gerade lesen. Ich habe im Buch so eine ganz witzige Anekdote. 2016 war das Studienwissen so, da man konnte Leuten, die auf dem Smartphone was gelesen haben, die Hand über den Bildschirm halten und sie fragen, was liest du da eigentlich gerade? Und sie hätten dann sagen können, was sie inhaltlich lesen, aber sie hätten nicht Auskunft gegeben können darüber, von wem sie eigentlich gerade einen Text lesen. Ob es jetzt irgendeine Klitsche ist, die irgendwas schreibt, was interessant klingt, oder wirklich ein redaktionelles, gestandenes Medium, dem man ein bisschen Renommee zuschustern kann. Und das, diese Art von Bewusstsein darüber, was man konsumiert, die hat gerade zugenommen und wir sehen auch wieder einen Aufwärtstrend beim Vertrauen für redaktionelle Medien. Das kommt jetzt in Corona wieder unter Druck, weil jetzt gibt es wieder eine große Unzufriedenheit mit der Politik und gleichzeitig lernt aber der Journalismus daraus und geht die Kritik so ein bisschen mit. Das war beispielsweise bei der Flüchtlingskrise auch anders. Da stand man mehr an der Seite der Politik. Das ändert sich jetzt bei Corona so ein bisschen. Also das sind alles so lernende Systeme, die Politik, die Journalisten, die die Politik begleiten und wir als Publikum aber auch. Also in der Hinsicht ist es ambivalent. Es gibt Positives zu sagen über die Entwicklung, aber eben auch Negatives.
Ich würde auch gerne noch mal über das Fernsehen reden. Du hast ja in einem Podcast mit Thilo Jung wirklich ein paar Jahre lang die Fernsehnachrichten zusammengefasst besprochen. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Medium. Wie siehst du das Fernsehen im Vergleich zu der Zeitung? Hast du da bessere Aussichten sozusagen für das Fernsehen?
Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ich auch weiterhin gucke im Fernsehpodcast, ist ja eins, das erstmal da ist und um dessen Finanzierung man sich nicht Sorgen machen muss. Selbst wenn da Sparrunden anstehen, sind die ja nicht existenziell bedrohend, sondern dann wird halt höchstens der Verwaltungskopf mal abgebaut. Es gibt klar mehrere Gründe, so einen Podcast dazu zu machen, nämlich zum einen sich darüber aufzuregen, was im Fernsehen kommt und zum anderen es aber doch als Quelle ernst zu nehmen, weil da Sachen kommen, die ansonsten nicht kommen. Das bedeutet jetzt für mich, dass wir jeden Sonntag da sitzen, gemeinsam Fernsehen schauen und im Grunde uns die O-Töne nehmen, die das Fernsehen liefert, aber die Moderation austauschen. Also das Fernsehen selber hat den Zugang, die sitzen alle in Berlin, wenn die da anrufen, dann stehen die Minister stramm und dann geben die aktuellen O-Töne. Und ich finde, die kann man ja auch so besprechen. Da muss ich ja nicht Marietta Slomkas Moderation dazu und die ist mir ja dann egal, ich kann ja meine eigene dazu machen. Und so verwende ich Fernsehen so ein bisschen, gucke aber selber privat gar kein Fernsehen. Also ich habe zwar hier in meinem Arbeitsbereich so einen riesigen Fernseher hängen, aber da ist tatsächlich kein Fernsehempfangsgerät angeschlossen, ist nur ein Bildschirm fürs Internet. Und in der Hinsicht ist das so ein bisschen komisch, dass ich auf der einen Seite so viel mit Fernsehen mache, auch beruflich, aber eben Fernsehen als Medium aus meinem Leben komplett raus ist. Und das geht aber vielen so. Also Fernsehen, da ist eine unglaublich hohe Trägheit drin. Es wird immer noch Fernsehen geschaut. Es wird auch immer mehr Fernsehen geschaut, das darf man gar nicht übersehen, aber ich glaube trotzdem, es wird eine Generation geben, sagen wir mal heute die 55-Jährigen sind noch die, die das Fernsehen mit in ihr eigenes Grab nehmen werden und danach haben wir dann nur noch Internet. Aber mal gucken.
Ja, und vielleicht sind das auch die für die Zeitung dann. Und die junge Generation denkt sich, okay, was passierte, wenn die Zeitung ausstirbt? Also wenn ich mal ganz naiv frage, was fehlt in unserer Gesellschaft, wenn solche Medien wie Fernsehen oder näher gelegen Zeitungen irgendwann mal weg sind?
Das sehen wir jetzt schon, weil die Zeitung ist ja beispielsweise schon weg. Also in Amerika haben wir ein politisches System, das völlig losgelöst von Zeitungen existiert. Es gibt zwar noch die New York Times, aber das mit der Washington Post ist so das Einzige. Es gibt, was regionale Berichterstattung angeht, in Amerika keinen funktionierenden Zeitungsmarkt mehr, also keine Zeitungsleser, genauso wie in Thüringen. Wir haben jetzt in Thüringen wieder eine Landtagswahl dieses Jahr. Das bedeutet, in Ländern, also in Bundesländern in Deutschland, in denen es überhaupt nur noch eine Zeitung gibt, deren Mantel aber auch schon irgendwo anders hergestellt wird, machen trotzdem noch Landtagswahlen. Und man kann ja sich selber fragen, kenne ich eigentlich meinen Landtagsabgeordneten? In welchem Wahlkreis bin ich hier eigentlich? Wo ist eigentlich der andere Wahlkreis? Was wird eigentlich in meinem Stadtrat, in meinem Kommunalparlament verhandelt? Und ich glaube, alle, die hier zuhören, müssen sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer in Bielefeld wo welche Entscheidung darüber trifft, wie wir Bielefeld leben. Und das heißt, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Also wir müssen nicht darüber spekulieren, was es bedeutet, nicht Bescheid zu wissen, sondern wir wissen nicht Bescheid. Ein paar alte Leute, die noch so eine Zeitung lesen, wo so eine Seite redaktioneller, also regionaler redaktioneller Inhalt da ist, die wissen vielleicht noch so ein bisschen was, aber im Grunde wissen wir nichts. Und es wäre, glaube ich, dramatisch, wenn das auch auf Landes- oder sogar auf Bundesebene so wäre. Mhm. Und dem nähern wir uns aber auch. Also in deren Sicht gar nicht so viel spekulieren, sondern sich wirklich mal selber fragen, wo lebe ich ja eigentlich und was weiß ich über die Welt, in der ich lebe.
Ja, du hast gerade die RadiohörerInnen angesprochen. Was kannst du denen denn als Ausblick geben? Stirbt nach der Zeitung auch das Radio aus?
Also man kann sich Angebote suchen, die es gibt und die dann bewusster nutzen. Und da ist ja Podcast zum Beispiel ein ganz hervorragendes Medium, weil dadurch, dass wir jetzt alle Podcatcher haben, mit iPhone sind sie ja vom Werk aus mit verbaut, mit der Apple Podcast App, da kann man ja einfach die Deutschlandfunk-Tageszusammenfassung, die in der letzten Stunde des Tages dort läuft, abonnieren und dann am nächsten Tag konsumieren. Wir kriegen die ganze Kulturberichterstattung, für die kurzen Nachrichten gibt es auch Formate, das kann man alles abonnieren. Wir kriegen den Buchmarkt vorgestellt, also Deutschlandfunk Andruck und so weiter. Die ganzen Sachen sind alle da, nur man muss halt, also niemand, der das hört, setzt einen Tweet ab und bringt uns deswegen da irgendwie in die Aufmerksamkeit, sondern nee, da müssen wir uns mal selber kurz damit befassen, was könnten wir eigentlich alles konsumieren und das dann aber auch einfach mal machen. Die Heute-Journal, die Tagesthemen, die gibt es alle als Audio-Podcast. Das Bild dazu braucht man ja nicht. Ne? Wenn man sich dafür informiert, kann man das ja einfach hören. Und in deren Sicht, finde ich, gibt es jetzt keine große, also wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wenn wir wollten, könnten wir uns nicht informieren, nur wir müssen eben auch wollen. Also da steckt so ein gewisser appellativer Imperativ drin, man muss es halt auch wollen. Dazu gehört so diese Einsicht, ich wollte ja mein Buch vorher Nachrichtendiät nennen, nicht so sehr, also bei Diät denken wir immer so an Zügelung und so, aber Diät hat auch sehr viel mit Bewusstwerdung und so weiter zu tun, dass man sich mal mit Sachen beschäftigt, Sachen aktiv lernt, die vielleicht nicht so mit dem primären Beruf zu tun haben. Und das ist, glaube ich, jetzt beim Medien Sachen ganz geboten, dass man sich mal wirklich kurz damit befasst und dann einfach sich so eine Nachrichtendiät zusammenstellt, die dann verkonsumiert und dann auch immer bewusst so ein bisschen aussortiert, umsortiert. Aber dann kommt man immer noch ganz gut durch. Man darf sich halt nur nicht so treiben lassen. Und das ist die Verlockung der sozialen Medien doch sehr hoch.
In meinem Interview mit Stefan Schulz, Soziologe und Medienmacher, habe ich mit ihm über sein Buch Redaktionsschluss gesprochen. Darüber, dass der Untergang der Zeitung bevorsteht und dass sich der Wandel der Medien stark auf den Journalismus ausgewirkt hat. Damit stehen die redaktionellen Medien unter Druck, denn in den sozialen Netzwerken kann so gut wie jeder seine persönlichen Inhalte teilen. Stefan Schulz beschreibt, was aktuell die größte Herausforderung für den Journalismus ist.
Die größte Herausforderung für den Journalismus ist die unglaubliche Treue des Publikums zu den sozialen Netzen, an die man sich so gewöhnt hat. Selbst wenn Leute Twitter eigentlich blöd finden und von Facebook wissen, was Mark Zuckerberg so anrichtet, sie nutzen es trotzdem weiter. Und da gibt es auch kein, von WhatsApp und so kann man sich dann mal verabschieden. Da gibt es dann Alternativen. Die Hauptsache, das soziale Netz, das man damit bespielt, ist irgendwie da. Aber so von den sozialen Netzwerken, aus denen man mehr als nur Instant Messages rausholt von den Freunden und Kollegen, also da, wo man sich über die Welt informiert, da gibt es doch eine unglaubliche Treue und Tradition im eigenen Verhalten. Also dass irgendwann mal wieder Zeit.de von Menschen in ihrem Browser aufgerufen wird, um zu gucken, was ist in der Welt los. Das ist eine ganz irre Vorstellung, von der muss man sich, glaube ich, verabschieden. Es kommt jetzt wirklich darauf an, die sozialen Medien zu bespielen und sie gleichzeitig komplett abzulehnen eigentlich. Das ist ein ganz großes Rätsel, wie man da jetzt richtig vorgeht. Ich in meinem eigenen Podcast zum Beispiel, wir haben jetzt auch so Paywalls, wo Menschen wirklich bezahlen müssen. Das heißt, einige Podcasts, die ich mache, die finden in den sozialen Netzen nicht statt, inhaltlich. Da kann man höchstens mal drauf verlinken, empfehlen. Aber ansonsten ist da einfach ein Keil reingeschlagen. Und das können sich aber große Medienhäuser nicht erlauben, weil die können einfach nicht auf 20-30% des Publikums verzichten. Weil jeder, der über die sozialen Medien auf einen Text aufmerksam wird, könnte ja ein zukünftiger Abonnent sein. Aber wenn, dann kommt er über diesen Weg und nicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda, weil jemand am Gartenzaun steht und sagt, also Zeit.de ist echt eine tolle Seite. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Und die größte, das größte Problem, das aus dieser Herausforderung wächst, ist tatsächlich die Refinanzierung. Man weiß wirklich nicht, wie man Journalismus heute verkauft. Ich finde, man sollte es gar nicht mehr marktwirtschaftlich versuchen, sondern man braucht jetzt Stiftungsmodelle. Wir brauchen so öffentlich-rechtliche Systeme, aber wirklich für alle. Medienhäuser müssen sich qualifizieren können durch die eigene Leistung dafür, dass sie abseits des Marktgeschehens Finanzierung erhalten. Es gibt viele Länder, die probieren das schon, in Niederlande, Österreich. Da gibt es immer mal so Versuche. In Australien haben wir jetzt einen ganz großen Versuch, wo die Regierung einfach sagt, Facebook muss für Medien bezahlen, Google auch. Ansonsten können sie überhaupt gar keine Medien, also inhaltliche Angebote der redaktionellen Medien mehr auf den eigenen Seiten stattfinden lassen. Die Links müssen sonst gesperrt werden. Auch wenn sich Facebook die Sachen nicht selber holt, sondern irgendwelche Nutzer das auf Facebook teilen, muss es dann bezahlt werden. Dieses Gesetz ist auch so ein bisschen ambivalent zu betrachten. Es ist allerdings ein großer Move und wir sehen zumindest im angloamerikanischen Raum schon sehr viel Sympathien unter den Politikern, die sich, also die dieses Gesetz einfach, obwohl es noch nicht mal fertig ist, es ist noch nicht mal durch den australischen Senat, aber trotzdem gibt es da schon sehr weitreichende Beobachtungen, Nachahmungsversuche wird es geben. Das sind so neue Finanzierungsmodelle. Da würde ich aber sagen, das ist jetzt erstmal so der erste Versuch, es wirklich mal mit Preisschildern zu versuchen, die dann auch bezahlt werden müssen. Bedeutet allerdings auch, Sachen, die in Australien hinter Paywalls mittlerweile landen, kann man dann bei Google kostenlos lesen. Also Google übernimmt dann einfach die Kosten und bezahlt zum Beispiel Robert Murdoch 30 Millionen im Jahr dafür, dass Leute, die dann über Google, was ja nochmal mehr Nutzerverhalten auf Seiten Googles dann provoziert und auch aktiviert, dass Menschen dann plötzlich ja für Journalismus bezahlen, aber eben nur, wenn sie die Google-Straße damit entlangfahren. Und das ist natürlich auch wieder so ein Problem für sich, weil damit wächst die Treue nochmal umso mehr, dass man dann morgens eben bei Google News nachguckt, was bei Murdochs Fox-Sendereihe da hinter der Paywall aufgetaucht ist.
Also der allseits beliebte Rundfunkbeitrag. Siehst du da eine Chance, dass man den anders nutzt? Oder siehst du eher die Chance, wie gesagt, in diesem Finanzierungssystem, dass wenn man Nachrichten haben möchte, auch dafür zahlen muss?
Also im Rundfunkbeitrag sehe ich eigentlich die größte Chance, denn das ist erstens ein System, das wir schon haben. Das darf man nie unterschätzen. Das haben wir schon. Das müssten wir nicht erst aufwendig und wie auch immer die demokratischen Wege dann sind, dann etablieren. Und man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass man den Rundfunkbeitrag nicht in der Höhe erweitert, sondern Anteile davon anders ausgibt. Und zwar, bisher ist es ja so, wenn man einen Rundfunkbeitrag nutzen möchte, also Medien erschaffen möchte mit Rundfunkbeitraghilfe, dann muss man sich in den Sendern halt bewerben und dann läuft einfach, also dann entscheiden einfach die Sender, wie sie das programmatisch verteilen. Sehr viel fließt dann in die Verwaltung, man weiß nie wohin. Und am Ende entstehen dann so Projekte wie Funk, wo auch wieder die Intendanten am Ende den Finger drauf haben, wer da wie von Brief, also finanziell profitiert oder auch persönliche Karriere macht. Und da finde ich, sollte es anteilsweise, sagen wir mal, 1 Euro geht ja für den Deutschlandfunk drauf, könnte man ja auch noch einen weiteren Euro nehmen, den man jetzt ZDF und ARD wegnimmt und sagt, der geht jetzt mal fürs Internet drauf. Und da schaffen wir ein Gremium. Das muss nicht wie der Fernsehrat von lauter 50-jährigen weißen Menschen besetzt sein, die schon mal Parteikarriere oder so gemacht haben, sondern dass man sich wirklich mal Leute nimmt, die medialen Erfolg haben, abseits dieser öffentlich-rechtlichen Systeme, die dann aber einfach entscheidungsfähig gemacht werden und das Geld verteilen. So dass Menschen, die auf YouTube gezeigt haben, dass sie gut funktionieren, dann eben da auch ein bisschen freier handeln können. Denn das, was wir heute sehen, ist, man geht zu YouTube, wird dort eine Nummer, macht Karriere und dann kommt das ZDF und sagt, MIT hat jetzt einen Exklusivvertrag. Und ich finde nicht, dass sie einen Exklusivvertrag beim ZDF braucht, sondern wir brauchen sie als Wissenschaftskommunikatoren und das muss sie nicht bei dem ZDF machen, sondern das haben wir ja als Publikum mit ihr zusammen geschaffen, dass sie da erfolgreich ist. Warum sollte man diesen Weg nicht weitergehen? Ja? Also, dass sie da jetzt so weggekauft wird vom eigentlich freien Medienmarkt, finde ich total schade. Und da, finde ich, sollte man das Geld einfach anders verwenden.
MyLab von Funk oder der NDR-Podcast mit Christian Drosten. In der Corona-Pandemie hat es viele positive Beispiele gegeben für die Zusammenarbeit zwischen dem Journalismus und der Wissenschaft. Doch es hat auch die andere Seite der Medaille gegeben. Gegenseitige Schuldzuweisungen und davon ziemlich viele. Auf der einen Seite die Medien, die zu undifferenziert, zu einseitig berichten und auf der anderen Seite die WissenschaftlerInnen in ihrem Elfenbeinturm, die nie gelernt haben, Wissenschaft auf Augenhöhe zu kommunizieren. Deshalb habe ich Stefan Schulz gefragt, was aus seiner Sicht getan werden kann, um die Zusammenarbeit zwischen Journalismus und Wissenschaft zu stärken.
Ja, wir haben natürlich sehr viel Glück mit Christian Drosten, der nämlich das in die Hand genommen hat, genau diese Frage. Also nicht nur, ich erkläre jetzt allen mal, was ein Virus ist, sondern auch diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Wissen um? Er bespielt ja sozusagen alles. Er macht ja diesen stundenlangen Podcast, gleichzeitig diese kurzen O-Töne gibt er auch und er macht Zeitungsinterviews, die dann so ein bisschen herausragen aus der tagesaktuellen Sachlage, die er wiederum im Podcast bespricht und so weiter. Und da hat sich ja doch schon einiges gezeigt, von dem man einfach lernen kann. Mighty macht es so im YouTube-Format, also etwas kürzer. Ein Thema wird dann einmal behandelt, aber wenn sie dann Schnelltest im November oder im August behandelt hat, dann ist das halt, das Video ist dann fertig. Da geht sie dann nicht wieder nach. Das macht wiederum Christian Drosten. Da greifen sie die Themen einfach immer wieder auf. Ich glaube, da kann man, also von dem, was Christian Drosten vorgemacht hat, kann man einfach vorbildhaft lernen. Das könnte man genauso mit Klima machen. Und das gilt aber auch für die Virologen, also von Christian Drosten zu lernen. Denn wir haben auch jetzt, aktuell in dieser Woche, im ZDF-Morgenmagazin Virologen gehabt, die plötzlich davon sprachen, dass die Schnelltests ja nur dann zugelassen werden dürfen, wenn sie absolut narrensicher sind, wo man sich fragt, was hat dieser Virologe eigentlich in dem letzten Jahr verpasst, dass er uns als Narren darstellt? Wir wissen mittlerweile Bescheid. Ja? Also wir sind auch sehr gute Virologen mittlerweile. Ich glaube, wenn man wirklich mal vergleicht, was Menschen, die sich heute dafür interessieren, wie ein Virus funktioniert, über Viren wissen, im Vergleich zu, was ein normaler Hausarzt vor der Pandemie über ein Virus wusste, würde ich sagen, da sind wir ziemlich auf Augenhöhe mit so einem Hausarzt, wenn nicht sogar sehr viel besser noch informiert. Und in der Hinsicht gibt es ja auf vielen, also bei allen beteiligten Parteien, sozusagen Zugeständnisse zu machen, zu sagen, das hat ganz schön gut funktioniert, das sollten wir einfach mal so fortführen. Also Klimatologen sollten sich an den Virologen orientieren, wie man solche Podcasts macht. Virologen sollten sich an den Virologen orientieren, dass man die Zuschauer nicht länger zum Narren erklärt und für dumm, sondern ja, wir wissen alle mittlerweile, wie man Schnelltests verwendet und spätestens beim dritten Mal klappt es dann auch, dass man es zuverlässig macht. Die einzigen, die da so ein bisschen rausfallen, finde ich, ist die Politik. Also die ist wirklich sehr lernresistent, ist jetzt so mein Eindruck. Diese Kommunikation, dass Markus Söder irgendwie einen Vorschlag macht und dann sagt, ich mache aber keinen bayerischen Sonderweg, sondern ich mache das dann zum Thema im Bund-Länder-Treffen. Da fragt man sich so ein bisschen, warum so ein Theater immer noch? Ja, muss man uns für so blöde erklären? Hier in Frankfurt hat sich letztens haben sich so städtische Politiker geäußert zum Thema, es sind einfach zu viele Leute draußen auf den Grünflächen und machen sich eine schöne Zeit, wo ich mir denke, also wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr mindestens wissen wir, dass wie gering die Infektiosität mit Coronaviren outdoor ist. So eng können Menschen gar nicht zusammenstehen, dass das jetzt wirklich ein epidemiologisches Problem mit einem R-Wert von 3 oder sowas wäre. Ja, der ist dann vielleicht 0,1, 0,2 oder so unter freiem Himmel. Und in deren Sicht, finde ich, machen sehr viele Lernfortschritte. Und gleichzeitig sieht man aber auch ganz offensichtlich, wo diese Fortschritte nicht gemacht werden. Und da könnte man schon mal den Finger drauf zeigen. Also ich finde, es ist schon mal die richtige Zeit, um Politikern, die uns wiederum für dumm verkaufen, denen auch wirklich zu sagen, nee, wir sind eigentlich besser informiert als das, was du uns gerade erklärst. Und in deren Sicht, finde ich, haben wir so sehr viele, die das wirklich vorbildhaft machen, also Christian Drosten, und dann haben wir sehr viele, die das sehr komisch machen, Markus Söder, und dann kann man sich ja so einen Reim draus bilden irgendwie.
Ja, ein schönes Plädoyer für mehr Kompetenzzuschreibung zu den BürgerInnen hin. Siehst du denn auch den Journalismus ein bisschen in der Rolle, wirklich diese Wissenschaftskompetenz auch zu vermitteln, oder würdest du das doch eher als Aufgabe bei der Wissenschaft selbst belassen?
Also es gibt ein allgemeines Plädoyer, dass Wissenschaftler mehr Kommunikation lernen sollen. Auch in der Podcast-Landschaft wird das so plädiert. Da bin ich dagegen. Ich finde, Wissenschaftler haben in allererster Aufgabe den Auftrag, gute Wissenschaft zu machen. Und ob sie es dann noch selber so kommunizieren, dass es auch anschlussfähig außerhalb der Wissenschaft ist, ist eine Frage, die würde ich ganz klar nur am Lustprinzip entscheiden. Denn wenn das schon Politikern, Wissenschaftlern keine Lust macht, dann sollen sie es auch nicht weiter versuchen, solange ihr wissenschaftlicher Ertrag stimmt. Man könnte dann überlegen, ob Wissenschaftler, die gut kommunizieren können, über ihr eigenes Fachgebiet hinaus kommunizieren. Also wir sehen das bei Harald Lesch zum Beispiel, der so als Physiker auftritt, aber dann zu allen möglichen Themen irgendwie eine Terra-X-Sendung macht. Bei MIT genauso, kommt aus der Chemie und redet aber plötzlich über die Viren. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Da müssen aber auch Räume erkämpft werden. Drosten war ja da sehr entschieden zu sagen, ich bin Virologe. Er hat nie selber gesagt, der Beste der Welt, aber da reihen wir ihn ein. Gleichzeitig hat er immer darauf verwiesen, ich bin aber kein Infektiologe und ich bin noch kein Immunologe. Also da bitte die anderen Fragen, aber ich kann natürlich so Hinweise geben. Also das ist ein ganz aufwendiges Spiel, das man dann spielen muss. Das muss man auch wollen. Daher sehe ich ganz klar Wissenschaftler, die das wollen, in der Rolle, im Medienbetrieb gute Wissenschaftsjournalisten zu sein. Denn Wissenschaftsjournalisten sind auch Wissenschaftler, die dann irgendwann mal genau diese Entscheidung für sich getroffen haben. Mir macht das Spaß, also mache ich das. Und in der Hinsicht sehe ich da eine ganz klare Aufgabenteilung. Wissenschaftler machen Wissenschaft. Wissenschaftsjournalisten sind Wissenschaftler, die gerne kommunizieren.
Es gibt ja diesen, sage ich mal, das, was jetzt hochgekommen ist, Wissenschaftskommunikation als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin selbst. Ich kommuniziere über meine Forschung. Was habe ich daraus gefunden? Das ist dann natürlich sehr speziell, spezifisch auf ein Themengebiet zugeschnitten. Aber ich denke wirklich darüber nach, wie kann ich das anderen Leuten verständlich machen? Und dann gibt es ja die Rolle des Wissenschaftsjournalismus, der dann wirklich ja berichtet über breitere Themen, genauso wie du das beschrieben hast. Und du würdest das wirklich komplett trennen wollen?
Na, ich würde es insoweit trennen, wenn ein Wissenschaftler feststellt, dass er seine eigenen Sachen gerne über die eigene Wissenschaft hinaus kommuniziert, dann greift bei ihm ja schon das Lustprinzip. Es ist ein intrinsischer Antrieb. Aber ich finde nicht, dass man ihn von außen sozusagen belästigen muss damit. Das ist zum Beispiel eine Frage, die Impfungen werden jetzt nicht im universitären Betrieb entwickelt, sondern in diesen Unternehmen, milliardenschwer. Und wir haben den Ugo Shahin, der zum Beispiel den BioNTech-Impfstoff da gemacht hat mit seiner Frau. Und man kann sich ja, also jeder selber mal fragen, verlangen wir jetzt von ihm, dass er uns den BioNTech-Impfstoff erklärt oder nicht? Reicht es uns? Können wir damit einverstanden sein, dass seine Leistung einfach ist, nur den Impfstoff zu haben? Muss er ihn jetzt verteidigen, wenn irgendwer kommt und sagt, ist aber besser als AstraZeneca oder doch nicht und so? Ja, ist das dann seine Aufgabe oder hat er nicht sozusagen sein Tagewerk einfach erfüllt? Und ich bin da sehr dafür zu sagen, er hat es erfüllt. Es gibt allerdings andere Wissenschaften, die haben es schwer. Also die müssen auch um ihre finanziellen Sorgen irgendwie kämpfen, gerade in den Sozialwissenschaften. Und da finde ich, kann es ja auch durchaus mit zum Rekrutierungsprozess gehören, zu sagen, als Fakultät zum Beispiel, wir berufen hier nur Leute, die auch Lust darauf haben, dann mal einen Tweet dazu zu schreiben, was sie machen. Und das muss aber ganz sorgfältig entwickelt werden, weil da kann man auch schnell feststellen, dass man zu viele Leute verprellt und dann sind die ganzen Koryphäen doch nicht bei einem, sondern forschen dann mal da, wo sie in Ruhe forschen können. Und wenn dann der Durchbruch da ist, dann funktioniert die Kommunikation fast von alleine. Also in der Hinsicht ist das immer, es ist sehr fachabhängig und so ein bisschen, es kommt darauf an, worum es da genau geht. Also muss ich das Problem genau angucken. Aber trotzdem würde ich sagen, die Sphäre Wissenschaft und Medienbetrieb, sage ich jetzt auch als Soziologe, da gibt es schon große Unterschiede und die sollte man auch bewahren.
Die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation liegt bei guten WissenschaftsjournalistInnen, die Spaß dran haben, über breite Themenfelder zu berichten und auch uns als Bevölkerung mit einzubeziehen. Die Wissenschaft kann also von guten Medienvorbildern lernen. Das war Stefan Schulz zur Dynamik zwischen Wissenschaft und Journalismus. Das war's auch schon mit unserer Folge von Impuls, unserem Wissenschaftspodcast von Herz 87.9 mit dem Thema Medien im Wandel. Wir haben gelernt, dass vor allem wir unsere Medienlandschaft gestalten können. Was bleibt, sind also viele Denkanstöße darüber, sich nicht gegen den Wandel zu wehren, sondern Medien, Journalismus, Politik und Wissenschaft neu zu denken. Mein Name ist Katharina Horschun und ich bedanke mich bei Ann-Kathrin Spanke und Felix Wilke.